jetzt so weit runter, bis ihr mich sehen könnt. Guten Morgen zusammen. Ja, da kann man merken, wie eine Situation in dieser Welt doch unsere Gedanken mächtig beeinflusst und mächtig bewegt, alle gleichermaßen, oder? Es gibt kaum einen, dem du irgendwie begegnest, der nicht verständlicherweise auf dieses Thema kommt und sagt, Mensch, guck dir doch mal, was da passiert. Das kann doch alles nicht wahr sein. Hätten wir das, und das sind dann die nächsten Gedanken, eigentlich nicht schon hinter uns? Im 21. Jahrhundert sind wir eigentlich drüber hinweg. Sind wir nicht. Weil der Mensch entwickelt sich nicht von alleine vom Bösen zum Guten, sondern wenn Gott sein Herz nicht verändert, da passiert gar nichts. Und wir werden dann in 30, 40, 100 Jahren immer noch Kriege haben. Es wird sich nichts verändert haben. Aber Gott ist der, der Herzen verändern kann. Sonst wären wir vielleicht auch irgendwo und würden irgendwas machen, was nicht in Ordnung wäre. Und irgendwie ist immer noch die Gefahr dabei. Und deswegen ist es wichtig, sich an Gott zu halten und bei ihm zu bleiben und ja, diese Gemeinschaft mit ihm zu haben und seinem Wort, damit wir vom rechten Geist beeinflusst sind. Das ist so wichtig, gerade auch in dieser Zeit. Man möchte, das kann ich auch gut nachvollziehen, was wir gerade auch im Gebet gehört haben, man möchte wirklich sagen, Herr, hol den da von seinem Thron. Und das ist auch nicht verkehrt. Das nimmt dann manchmal groteske Züge an. Ich habe heute ein Bild bekommen von meinem Bruder, da begegnet Putin dem Papst. Habt ihr schon gesehen, ja? Und dann sagt der Papst zu ihm, nein, Selbstmord ist keine Sünde für dich. Ja, das ist das, was dabei rauskommt. Das kommt ein verständiger Hass dann auch auf solche Personen raus. Aber damit ist das Problem nicht gelöst. Aber was wir tun können, das ist gut so, dass wir das im Gebet tragen. Und das bewegt einem ja auch ganz automatisch. Das muss man gar nicht weit herholen. Das ist einfach da. Ja, aber heute zu einem... Wir kommen im Laufe der Predigt nochmal so ein bisschen auf diese Situation zurück in dem, was wir da gerade erleben. Aber zunächst ist das jetzt ein Sprung in eine ganz andere Richtung. Aber ihr werdet das schon aushalten. Ich werde eine Bibelstelle lesen und diejenigen, die schon lange dabei sind, sagen, dieses Wort oder dieses Gleichnis, das haben wir schon so oft gehört, da kann es nichts mehr Neues drüber geben. Ich glaube, das ist das meistverwendete Gleichnis, das Jesus genannt hat. Welches könnte das denn sein? Ja. Milli, warst du das? Du warst das? Ist ja nicht zu fassen. Das stimmt, es ist tatsächlich so, ja. Das ist das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und das steht bekanntermaßen in Lukas 15. Ich lese das mal kurz. Wir werden jetzt nicht so Stück für Stück nachher im üblichen Sinne diesen Text durchgehen, sondern ich möchte auf ein paar Punkte hinweisen, die ja mir irgendwie dann nochmal in den Sinn gekommen sind. Jesus fuhr fort und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich niemals deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Mein Sohn, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und ist wiedergefunden. Es ist eine Geschichte, die einem immer wieder bewegt, finde ich, wenn wir diese drei Charaktere da vor Augen gestellt bekommen. Zunächst mal diese Söhne, die so, finde ich, unterschiedlich sind. Ja, das haben wir oft, dass Geschwister durchaus unterschiedlich sein können in ihrer Art und in ihrer Weise. Selbst bei unseren Zwillingen merken wir das, Enkelzwillinge, wir haben selbst keine. Die sehen sich zwar ähnlich, aber sind in ihrem Charakter und Wesen sowas von unterschiedlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und daran kann man sie auch gut unterscheiden. Das ist überhaupt nicht schwierig. Und so unterschiedlich sind die beiden hier auch. Der Jüngere ist so ein Abbild von jungen Menschen, die so ein bisschen auf Protest aus sind. Man könnte fast sagen, so ein bisschen 68er Generation. Ein bisschen Aufbegehren gegen alles, was da ist. So keinen Respekt haben. Egoistisch sein. Sich nichts sagen lassen. Ich sehe das. wir kommen danach vielleicht noch drauf zurück. Wir werden dann sehen, ob das dann alles so seine Richtigkeit hat. Ja, das gibt es aber tatsächlich. Und ein Stück weit ist das auch ein Wesenszug manchmal der jungen Generation, aufbegehrend zu sein gegen die ältere Generation, weil die auch manchmal, muss man natürlich auch dazu sagen, Dinge sehen, die berechtigterweise zu kritisieren sind. Und keinen Respekt mache ich jetzt daran fest, dass der herkommt und sagt, Vater, du bist zwar noch nicht tot, aber dein Erbe möchte ich schon mal haben. Ich sage das jetzt mal ein bisschen so, mit nichts anderes war das ja. Ne? Ich warte nicht ab, bis du gestorben bist, sondern das können wir doch alles gleich vorwegnehmen. Dann habe ich wenigstens mehr davon. Und egoistisch. Ich brauche mein Erbe und ich will mein Leben leben. Das kommt uns doch nicht bekannt vor. Ich will mein Leben leben, es ist mein Leben, es ist meine Freiheit, es ist mein Körper, mit dem kann ich machen, was ich will und so weiter und so fort. Sich nichts sagen lassen. Das ist so ein richtiges Bild, das wir teilweise wiederfinden und das ist nichts Neues. Das ist überhaupt nichts Neues. Das gab es zu allen Zeiten, solange es Menschen auf dieser Erde gibt. Und der Ältere scheint hier genau das krasse Gegenteil zu sein. Ganz, ganz anders. Das ist so der, dem kannst du alles auftragen, der macht alles, der ist treu, der ist respektvoll, der hat jedes Gebot erfüllt, immer fleißig, haben wir jetzt auch hier gemerkt, der war gar nicht zu Hause, sondern war auf dem Feld, hat gearbeitet, während sein Bruder da zurückkam. Der war also immer auf dem richtigen Weg scheinbar. Aber die beiden verbindet etwas, interessanterweise. Darin sind sie sich nicht sind sie nicht unterschiedlich, sondern darin sind sie zu einem gewissen Zeitpunkt, sind sie sich da ähnlich. Nämlich die beide hatten Mangel. Beide hatten nichts zu essen. Der Jüngere, deshalb, weil Hungersnot da war, weil er da irgendwo kein Geld mehr hatte, hat er alles relativ schnell und zügig ausgegeben. Da haben ihm viele wahrscheinlich dabei geholfen. Das ging dann ganz schnell. Wer viel Geld hat, hat in Anführungszeichen viele Freunde. Aber das hält dann meistens nicht so lange. Das ist so Geld, das die Freunde, die halten so lange, wie das Geld hält. Und dann vorbei, Schluss mit lustig. Dann hat er nichts mehr zu essen, dann hat er diesen Mangel. Und der Große, der Ältere, der sagt auch, ich habe Mangel. Ich habe auch nichts zu essen. Ich konnte noch nicht mal feiern, noch nicht mal einen Ziegenbock habe ich gehabt. Es hat hinten und vorne nicht gereicht für das, was ich gerne gehabt hätte. Gibt's doch nicht, oder? Das ist uns noch gar nicht so aufgefallen, dass der Ältere von sich irgendwie so eine Unzufriedenheit in sich trug, dass er gesagt hat, also mein Leben ist nicht wirklich in Ordnung. Ich mache hier, ich schufte hier, ich arbeite hier, ich bin fleißig, bin jeden Tag auf der Matte, aber was habe ich denn eigentlich davon? Kann noch nicht mal eine Party feiern mit meinen Freunden. Noch nicht mal dazu reicht's. Wozu eigentlich das Ganze? Er ist im Grunde genommen auch ein sehr, sehr unzufriedener Mensch. Der äußere Schein, diese ganze, dieses alles, was da so passt, dieses Funktionierende, dieses, was alles in Ordnung scheint, ein Leben mit Fleiß, mit Mühe, mit Arbeit und aber innerlich eine totale Zerrissenheit und Unzufriedenheit. Das kam bisher nur überhaupt nicht ans Tageslicht. Aber in dem Augenblick, wo dann der Junge zurückkommt, sein jüngerer Bruder zurückkommt, und da schmeißen die eine Party, dann hat es ihm gereicht, dann ist ihm der Kragen geplatzt. Er hat gesagt, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Wozu eigentlich das Ganze? Wenn derjenige, hätte ich es ja genauso machen können, das Vermögen durchbringt und dann wird da eine Party gefeiert und ich bin hier und bin fleißig und habe nichts davon. Es kann doch alles nicht wahr sein. Es hat sich nicht gelohnt, so zu sein, wie ich war. Und dann hatten sie noch eine Ähnlichkeit. Die beiden, beide interessanterweise, hatten eine falsche Vorstellung von ihrem Vater. Beide. Der Jüngere hat sich, als er da zur Besinnung kam, gesagt, okay, das, was ich gemacht habe, das war überhaupt nichts. Also was ich da mit meinem Vater gemacht habe, eben das Erbe vorläufig vorgefordert und das alles ausgegeben, Schande über mein Haus gebracht. Jetzt habe ich alles weg, nichts mehr übrig. Und eigentlich bin ich nicht mehr wert, ein Sohn meines Vaters genannt zu werden, ein ehrbarer Mann. Und ich habe ihn auf diese Weise behandelt. Ich habe mein Sohnesrecht verloren. Das war seine Vorstellung. Und der Ältere, mein Vater ist geizig, mein Vater gönnt mir nichts, mein Vater gibt mir nichts, der hält nicht zu mir, der sieht nicht, wie gut ich bin, der gibt mir nicht die nötige Anerkennung, die ich verdient habe. Wie ist es möglich, dass Menschen zu falschen Vorstellungen kommen. Dass Menschen über eine Situation so denken, dass es eigentlich nicht richtig ist. Das kennen wir. Und das ist immer wieder bei der Situation von heute, von aktuell, von dem, was gerade passiert. Woher kommen falsche Vorstellungen? Woher kommen falsche Meinungen, wenn sie offensichtlich falsch sind? Natürlich durch Falschinformationen. Durch Lüge, durch Manipulation. Und das können wir im Moment ein Stück weit nachvollziehen. Oder? Und das ist auch nichts Neues. Wenn wir jetzt denken, dass dieses politische System in Russland in der Lage ist, ein komplettes Volk so zu manipulieren, dass die glauben, da passiert nichts Schlimmes, dann bringt uns das zwar total zum Verwundern, aber ungewöhnlich ist es nicht. Diejenigen, mein Vater und eure Väter vielleicht oder eure Großväter oder Großeltern, die haben das noch erlebt, als im Dritten Reich war das nichts anderes. Da hat man von Sieg gesprochen, da waren die Truppen schon lange auf dem Rückzug. Der Krieg war eigentlich schon offensichtlich verloren, dann hat man immer noch vom Sieg geträumt und die Leute haben es geglaubt. Es gab so viele Geschichten, so viele Manipulationen und die Leute waren so in einer falschen Meinung aufgesessen, dass es erstaunlich war. Und bis wenige Tage vor der Kapitulation, und ich habe da ein Beispiel in unserer Nähe, wo ich herkomme, vor Augen, haben Menschen, die gesagt haben, der Krieg geht verloren, haben ihr Leben verloren. Da wurden öffentliche Gerichte abgehalten in Dörfern, wo die Nazis dann Leute, die das gemacht haben, standrechtlich erschossen haben. Wenige Tage vor der Kapitulation. So gut, in Anführungszeichen, hat dieses System funktioniert. Und das funktioniert heute immer noch. Es funktioniert in allen Staaten, wo wirklich der Staat sagt, es wird genau das gedacht und gemacht, was wir in unserem System wollen, ob das Nordkorea ist oder China oder was weiß ich was. Das funktioniert. Und es funktioniert deshalb, weil es einen Obermanipulator gibt, einen, der Vater der Lüge genannt wird, der dieses System erfunden hat. Und das ist der Teufel. Und das ist der Teufel. Und wer glaubt, dass es den nicht gibt, der ist schon mal der allerersten und wichtigsten seiner Lügen aufgesessen. Kann es heute noch gelingen, dass der Teufel auch uns ein Stück weit manipuliert? Also die Gefahr ist immer da und das ist sein Ziel. Das muss mal klar sein. Das ist sein Ziel. Und er fragt dich, hast du einen Ausweis von der Freien Christengemeinde? Oder bist du getauft? Das ist ihm wurscht. Im Gegenteil, genau dann wird er versuchen, zu dir zu kommen und dir irgendetwas vorzumachen, was nicht stimmt. Und so war das da auch. Und die beiden jungen Männer, diese beiden Söhne, sind auch ein Stück weit einer Manipulation und einer Lüge aufgesessen. Und das ist diese Urgeschichte, die angefangen hat bei Adam und Eva, als der Teufel als Schlange gesagt hat, kann das sein, dass Gott das so meint? Er hat nicht gesagt, das ist alles falsch. Das wäre ja zu plump, das wäre ja einfach. Ne? Hast du das richtig verstanden? Musst du da nicht nochmal drüber nachdenken? Guck doch mal, ob du im Internet nicht noch eine andere Meinung dazu findest. Und ich garantiere dir, du wirst eine finden. Und wahrscheinlich sogar genau die der Feind dir gerade unterjubeln will. Aber wir sind nicht ohne Orientierung. Das sind wir nicht. Gott hat einen Brief geschrieben, ein Testament hinterlassen. Und er hat uns seinen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leitet. Und Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Weg, und jetzt kommt's, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben kein Problem, wenn wir uns daran halten, den richtigen Weg zu finden und auch Manipulation und Lüge des Teufels zu entlarven. Und dazu musst du kein Pastor sein. Dazu musst du nicht studiert haben. Aber dazu musst du Gott kennen und dann musst du sein Wort kennen. Und beides ist möglich. Beides ist einfach möglich. Diese erste Manipulation bei dem jüngeren Sohn war die wir gerade gesagt haben, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich habe mein Sohnesrecht verloren. Als er seinem Vater begegnet ist, war das Ding gleich vom Tisch. Der hat nicht die Sohnschaft seines Kindes in Frage gestellt. Überhaupt nicht. Sondern er hat ihm gesagt, dieser mein Sohn ist verloren gewesen und ist gerettet. Und er hat ihn in den Arm genommen und Da gab es überhaupt keine Frage. Und diese Bitte, ihn zum Tagelöhner zu machen, die kam gar nicht mehr an. Der Vater hat ihn schon längst unterbrochen. Und das zeigt etwas auf. Sohnschaft ist nicht käuflich und damit auch nicht verkäuflich, nicht veräußerbar. Wenn Gott gesagt hat, dich habe ich erwählt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir, dann hält das wie lange? Dann hält das in alle Ewigkeit. Das ist einfach, wir verstehen das manchmal wirklich nicht, das muss ich wirklich sagen. Und er hatte als erstes sein Volk erwählt. Nicht als allererstes, da gab es noch andere, die er erwählt hat. Er hat sein Volk erwählt. Und da könnte man auch sagen, hat er sich umgeguckt, die Besten, die suche ich mir aus. So war es aber nicht. Es waren nicht die Besten. Und ich habe mir den Psalm 106 mal angeguckt. Und ich werde euch noch ein paar Dinge daraus vorlesen. Wie da beschreibt der Psalmist, oder wer das war, steht, da steht da nicht, einfach mal so, wie das gelaufen ist. Und er beschreibt das so, dass, ich werde das jetzt nicht alles lesen, aber euch ein paar Sachen zitieren. Beschreibt, wie Gott sie aus Ägypten befreit hat. Und dann sagt er im siebten Vers, unsere Väter haben deine Wunder nicht verstanden. Die haben deine große Güte nicht kapiert und sie sind ungehorsam geworden am Meer, am Schilfmeer. Sie haben nicht verstanden, wie gut du zu ihnen warst. In Vers 9 bis Vers 13, er führte sie trocken durch das Meer, rettete sie aus der Hand derer, die sie hassten, erlöste sie von den Feinden. Und dann beklagt er, aber sie haben deine guten Taten vergessen. Und dann kommt diese Situation, wo sie Begierde hatten nach Fleisch und Gott ihnen dann so viel Fleisch geschickt hat, Wachteln geschickt hat, bis ihnen schlecht geworden ist. Auch da merkt man das Volk, scheinbar kapieren die überhaupt nichts. In Vers 16, sie empörten sich gegen Mose und gegen Aaron. Das war Rebellion, das war Revolution. Die wollten die weghaben, die wollten die umbringen. Gott hat's ausgehalten. Gott hat's ausgehalten. Kommt immer noch besser. Vers 19, sie machten ein Bild am Horeb und beteten das gegossene Bild an. Sie haben Gott, den, der sie da rausgeholt hat, quasi ausgetauscht gegen ein Bild, welches sie selber gemacht hatten. Vers 38, sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen gar Kanaans opferten. Menschenopfer haben die gebracht, haben ihre Kinder umgebracht, irgendeinem Götzen gegenüber. Und Gott hat das ausgehalten und hat nicht gesagt, jetzt ist aber Schluss, jetzt seid ihr nicht mehr mein Volk. Vers 43 und 44 steht, er rettete sie immer wieder, aber sie erzürnten ihn mit ihren Plänen und erniedrigten sich durch ihre Schuld. Und er sah ihre Not an, als er ihre Klage hörte, und dachte an seinen Bund und ließ Barmherzigkeit walten gegen sie, die gefangen waren. Das ist das Wesen des Vaters, und das hatte der jüngere Sohn in dieser Form nicht kapiert. Und dieser Psalm 106 wird eingerahmt quasi, dieses ganze Geschehen, was da beschrieben wird, wie dieses Volk so wirklich verkehrt war, von dem letzten Vers, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk sage Amen, Halleluja. Und der erste Vers, danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und jetzt kommt's, um seine Güte währet ewig. So begegnet Gott seinem Volk, und das war diesem jüngeren Sohn nicht klar. Der hat wirklich jetzt geglaubt, vorbei. Schluss. Aus. Die einzige Chance, die ich habe, vielleicht etwas zu essen bekommen, wenn ich hier als Knecht weiterarbeite. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. An Sohnschaft hat er nicht mehr geglaubt, die sein Vater nicht einen einzigen Augenblick in Frage gestellt hat. Verstehen wir diese Manipulation, die da dahinter steckt? Und das ist das, was der Teufel heute noch tut. Wenn du nicht gerettet bist, dann wird er zu dir sagen, alle können gerettet werden, du nicht. Du hast so viel Schuld auf dich geladen in deinem Leben. Für dich gibt es diesen Weg nicht. Und wie viele Menschen sind an dieser Manipulation zerbrochen und haben das geglaubt und konnten diesen Weg nicht finden? Oder wie viele Menschen hat zumindest der Teufel diesen Weg schwer gemacht, bis sie vielleicht dann doch dahin gekommen sind und Gott ihnen das offenbaren konnte? Aber das ist immer dieser Trick, den er versucht. Deine Schuld, also bei allen ja, aber bei dir nicht. Bei dir geht das nicht. Aber er hat es erfahren in dem Augenblick, als der Vater ihm begegnet ist und er gemerkt hat, ich bin immer noch Sohn. Ich bin immer noch Sohn. Ich gehöre immer noch zu ihm. Ich bin immer noch sein. Er hat mich angenommen. Er hat mir einen Ring gegeben. Er hat mir Schuhe an meine Füße getan. Er hat mir neue Kleider gegeben. Und er hat mit mir ein Fest gefeiert. Das ist ehrlich gemeint. Das ist nicht nur so ein bisschen, ja, du kannst jetzt da hinten im Schuppen oder so. Nee, du gehörst dazu. Du hast nie aufgehört, dazu zu gehören. Und der Ältere, der hatte der Manipulation und der Lüge aufgesessen, mein Vater ist geizig, der gönnt mir nichts, der gibt mir keine Anerkennung, der sieht nicht, was ich tue, der versteht nicht, was ich hier alles leiste. Während ich draußen auf dem Feld bin und ackere, wird hier gefeiert mit dem Falschen. Mit diesem deinem Sohn, hat er zu seinem Vater gesagt, und sein Vater sagt, mit diesem deinem Bruder. Da merkt man dann, wie das ist. Und dann sagt der Vater etwas zu diesem Sohn, nachdem er gesagt hatte, du hast mir nichts gegeben, noch nicht mal einen Ziegenbock. Wie war das, Dieter, mit dem Ziegenbock im Topf, der so gut riecht? Denn das war ein Schafbock, ne? Ja, genau. Noch nicht mal ein Ziegenbock. Und der Vater sagt, Junge, was denkst du eigentlich? Kapierst du das nicht? Du bist der Erstgeborene hier im Haus. Alles, was mir gehört, das gehört dir. Du musst mich nicht fragen, wenn du ein Mastkalb schlachten willst. Das ist deins. Und wenn du eine Party mit deinen Freunden feiern willst, dann feiere doch. Wieso bist du der Meinung, dass ich dir nichts gebe? Ich muss dir nichts geben. Es gehört dir schon. Und wie oft ist es so, dass wir Dinge, die uns Gott schon längst gegeben hat, in Frage stellen, weil wir der Lüge des Teufels glauben? Wie oft ist das so? Und der Feind wird immer wieder genau an dieser Stelle sein Hebelchen ansetzen und wird Dinge in Frage stellen, die Gott längst zugesagt hat, die er als Tatsache festgestellt hat in deinem Leben. Und auch da möchten wir ein paar Beispiele vielleicht sehen, weil das einfach so beeindruckend ist. Im zweiten Petrusbrief lesen wir im ersten Kapitel Folgendes, weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch die er uns die allergrößten und kostbarsten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werdet, die ihr dem Verderben der Welt entflohen seid. Das sagt er nicht als etwas, was du erreichen musst durch irgendein frommes Gehabe oder ein Getue, sondern das ist etwas, was Gott uns einfach geschenkt hat. Du kannst nicht Teilhaber der göttlichen Natur von dir aus werden, völlig undenkbar. Aber der Vater kann dich in seine Familie aufnehmen, der Vater im Himmel, und kann sagen, du gehörst zu mir, du bist ein Teil der Familie und deswegen ist auch meine Natur jetzt dein Wesen. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Und wehe, wenn es dem Feind gelingt, das genau in Frage zu stellen. Im ersten Petrusbrief Vers 1, da steht das auch drin, das ist ein ganz bekannter Vers. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Das ist absolut gültig. Das ist ein Ausweis. Den kannst du vorzeigen. Und wenn es nichts anderes geht, dann nimm die Bibel, schlag sie auf und halt sie hoch und zitiere das. Das kann dir der Feind nicht wegnehmen. Unmöglich. Und da musst du auch nicht wie der ältere Sohn zum Vater gehen und sagen, du hast mir nie dieses neue Leben geschenkt. Wie bitte? Wie was? Das ist deins. Das ist geschehen, und zwar nicht jetzt, sondern wann? Vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Darauf kannst du dich berufen. Du kannst weit zurückgehen mit der Sicherheit, die du hast. Und wenn du willst, kannst du noch weiter zurückgehen bis vor Grundlegung der Welt, wo Gott dich berufen hat. Da fängt deine Sicherheit an. Da kannst du gar nichts dagegen tun und auch nicht dafür. Das ist schon geschehen in Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar? 1. Johannes 5, Vers 11. Und das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und das Leben ist in seinem Sohn. Auch das sind zwei Aspekte. Erstens mal, das ist Vergangenheitsform. Er hat uns das Leben gegeben. Und das Leben musst du jetzt nicht krampfhaft in dir suchen, sondern das Leben ist in seinem Sohn und sein Sohn ist in dir und du bist in seinem Sohn. Da kann niemand ran, auch der Teufel nicht. Er kann dich zwar versuchen und kann das wieder tun, was er immer so gerne tut. Hast du das richtig verstanden? Hast du das kapiert? Versuch's nicht theologisch irgendwie auseinanderzunehmen. Versuch's gar nicht. Sondern nimm's als ein Kind und sag, das gehört mir, das hat Gott mir geschenkt, da gibt's nichts dran zu rütteln. Da lasse ich auch nicht dran rütteln. Ein anderer Vers auch noch, der ist auch ganz wichtig, glaube ich. Auch ein Geschenk Gottes an dich. In Römer 5, Vers 5, die bekannte Stelle, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unseren Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist auch ein ganz großer Punkt, an dem ich auch immer wieder Probleme habe und hatte und manchmal immer noch habe, weil der Teufel kommt, sagt, wo ist denn jetzt deine Liebe? Hallo? Und manchmal ist auch alles andere an Empfinden da, wenn wir so manche Dinge in unserem Leben sehen oder auch andere Menschen manchmal sehen und dann irgendwie geht uns dann gerade mal die Liebe flöten so in unserem Alltagsgeschicht und dann meinen wir hätten sie nie gehabt. Dann hast du gerade mal nicht auf der Basis des Neuen Testaments gelebt und bist im alten Wesen aktiv gewesen. Aber es hat sich nichts geändert. Gott hat diese Liebe in dein Leben ausgegossen, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist. Das ist das, was wir in Römer 8 noch finden. Wir sind seine Kinder, wenn wir durch seinen Geist wiedergeboren sind. Aber dann gibt es auch nichts mehr zu zweifeln. Dann gibt es auch nichts mehr zu verändern. Und ich finde das toll, dass der Vater in diesem Gleichnis, und das ist ja nun wirklich ein Bild unseres Vaters im Himmel, diese beiden Söhne da nicht im Regen stehen lässt mit ihrer Not. Und beidem in unterschiedlicher Weise genau da begegnet, wo sie es brauchen. Dem einen muss er sagen, egal wie viel Schuld du auf dich geladen hast, und egal, sage ich jetzt noch hinzu, weil das können wir aus der Bibel her auch festmachen, wie viel Schuld in deinem Leben noch in Zukunft dazu kommt. Eines wird sich nicht verändern. Du bist mein Sohn und du wirst immer mein Sohn bleiben. Du bist meine Tochter und du wirst immer meine Tochter bleiben. Es wird sich niemals an dem Kindesrecht irgendetwas verändern. Das hängt damit zusammen, dass ich dich adoptiert habe, ich dich ausgesucht habe und nicht du zu mir gekommen bist und gefragt hast, ob du mein Kind werden darfst. Das hat Gott uns dann vielleicht mal ins Herz hineingelegt, das zu tun. Aber Initiative ging von Gott aus. Und zwar bevor du gelebt hast, bevor du geboren wurdest. So begegnet er diesem Jüngeren und so begegnet er diesem Älteren. der Meinung war, ich habe keine Anerkennung, ich bekomme nicht das, was mir eigentlich zusteht. Und er hat nur einen Bruchteil von dem gewollt, was der Vater gesagt hat, was ihm schon alles gehört. Er wollte nur das Mastkalb mal haben für eine Party oder einen Ziegenbock. Und Gott sagt, Quatsch, alles, einfach nur alles gehört dir. Und ich glaube, das ist immer wieder wichtig, auch in unserer Zeit, dass wir das uns in Erinnerung rufen. Und was wir brauchen, habe ich vorhin schon gesagt, ist, dass wir uns an seinem Wort orientieren und uns von seinem Geist leiten lassen und nicht von irgendeinem Geist, der gerade aufsteht und auch theologisch argumentiert und irgendwelche Dinge behauptet, die einfach nicht mit dem Wort Gottes vereinbart sind. Und was du da brauchst, ist diese tägliche Gemeinschaft mit ihm und mit seinem Wort. Und da kann keiner mehr gegen dich vorgehen. Und wenn da irgendetwas Fragwürdiges ist, was dich in Zweifel bringen könnte, dann such dir solche Bibelstellen. Es gibt noch viel, viel mehr. Ich habe jetzt hier nur, was das betrifft, was Gott uns geschenkt hat, was wir in ihm schon alles haben, habe ich jetzt hier nur 4 Bibelstellen gelesen. Da ist die ganze Bibel davon, das ganze Neue Testament ist davon. Voll von dem, was Gott dir schon geschenkt hat. Nimm das. Und das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun, sondern es hat etwas mit Gottesbewusstsein zu tun, weil er unser Vater im Himmel ist. Und da ist unsere Sicherheit und sonst nirgends. Und das ist doch unglaublich, oder? Und so können wir auch heute noch von diesem schon so bekannten Gleichnis immer wieder noch was davon lernen, wie der Vater unterwegs ist uns gegenüber, um uns zu lieben, uns durch diese Zeit zu bringen, durch diese Zeit der Lüge und Manipulation. Und die macht auch vor der frommen Welt nicht Halt. Braucht ja keine Angst haben, die ist davor nicht gefeit. Aber du kannst davor gefeit sein, wenn du hier deine Sicherheit schnappst und das hier nimmst und sagst, das lasse ich nicht los. Ich lasse das nicht los. Nimm diese Sicherheit, die nicht von dir kommt, sondern die dir in Gott geschenkt ist, in Jesus geschenkt ist, durch seine Erlösung geschenkt ist, nimm die mit nach Hause und halte das fest jeden Tag. Rechne damit, dass jeden Tag Angriffe kommen könnten, immer wieder das Gleiche, dass der Teufel irgendetwas in Frage stellt. Rechne damit, aber lass es nicht rauben.